ganz herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, heute bei euch zu sein. Ich spreche jetzt ein bisschen hoher Deutsch als sonst, damit mich alle ganz gut verstehen. Also ich muss gestehen, vorhin da, als wir diesen Lobpreis mit den Kindern hatten, konnte ich nicht mitsingen. Ich konnte einfach nicht. Ich musste einfach diese Kinder anschauen. Ich musste die einfach bewundern. Also es war ja wirklich köstlich. Die einen, die haben nur Bewegungen gemacht und irgendwie überhaupt nicht mehr singen können. Das war ein Junge zum Beispiel. Also Männer können eben nicht zwei Dinge miteinander tun. Und dann haben andere mit Vollkraft gesungen. Wieder zwei, die haben überhaupt nicht gesungen. Die haben miteinander diskutiert wie alte Kollegen. Also es war wirklich wunderschön. Und es ist, wie du vorhin gesagt hast, es ist einfach ein Riesengeschenk. Ein Riesengeschenk, was ihr hier habt in eurer Mitte. Ich musste eigentlich denken, und das passt zu unserem Thema, es war einfach himmlisch, diesen Jungen zuzuschauen. Die Jungen, die älter, die etwas älter sind als die ganz Jungen, die brauchen ja manchmal so ekstatische Worte, wenn sie etwas ausdrücken wollen, was wirklich super ist. Manchmal sind diese Worte nicht einmal so ganz stubenrein, dass ich sie jetzt nicht aussprechen möchte hier. Aber dann sagen sie doch mit Vollmacht irgendwelche Dinge, die ihnen gefallen. Und eben wir Älteren, wir Gesetzteren, wir sagen das sehr stilvoll, wir sagen, es ist himmlisch. Oder ich fühle mich wie im siebten Himmel. Oder es war ein himmlisches Vergnügen. Oder ich bin himmelhoch jauchzend. Ja, das andere, das lassen wir jetzt. Himmel. Etwas, was wir erstreben. Das Höchste vermutlich sogar, was wir erstreben. Himmel ist einfach maximal genial. Kein Wunder, dass Himmel in der Bibel ständig vorkommt. Es gibt etwa 800 Stellen, wo das Wort Himmel vorkommt und nur 20 Stellen, wo von der Hölle die Rede ist. Obwohl ich auch schon Leute gehört habe, die sagten, also ich will lieber in die Hölle als in den Himmel, denn im Himmel ist es furchtbar langweilig. Da sind alle lieb und brav und harmlos und man spielt die ganze Zeit Harfe. Liebe Gemeinde, das sind Fake News. So ist es im Himmel ganz bestimmt nicht. Stellen wir uns einmal zuerst die einfache Frage, wer kommt denn in den Himmel? Das ist wirklich eine ganz einfache Frage und die Antwort ist auch sehr einfach. In den Himmel kommen alle die, die sich dem zugewandt haben, der aus dem Himmel auf unsere Erde gekommen ist und der wieder in den Himmel zurück zu seinem himmlischen Vater gegangen ist. Er hat uns den Weg gebahnt. Und wenn wir dem hinten nachgehen, wenn wir den annehmen in unserem Leben, dann kommen wir auch in den Himmel. Dieser eine ist Jesus Christus. Wenn ich zu diesem Jesus sage, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Vergib mir alles, was ich verbockt habe in meinem Leben. Und ich will jetzt dir gehören, ich will dir nachfolgen. Komm mit deinem Heiligen Geist in mein Leben. Dann bist du ein Himmelsbürger geworden. So einfach ist das. Darf ich es noch einmal wiederholen? Falls du jetzt hier sitzt und denkst, naja, ich bin da nicht so sicher, ob ich da schon dazu gehöre. Sprich doch das einfach in deinem Herzen nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir. So wie ich bin. Vergib mir alles, was ich verbockt habe in meinem Leben. Ich will dir jetzt hinten nachgehen. Und komm jetzt in mein Leben durch den Heiligen Geist. Ich danke dir dafür. Wenn du das wirklich von Herzen betest, dann wirst du eines Tages im Himmel sein. So einfach ist das. Interessant ist ja, dass einige denken, man wird im besten Fall Himmelsbürger, wenn man tot ist. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Sie sagt, du kommst in den Himmel und du bist ein Himmelsbürger, wenn du dich Jesus anschließt. Und zwar hier und heute. Das ist eben diese neue Identität. Um das geht ja die ganze Predigtreihe. Also, wenn wir uns bewusst sind, dass wir Himmelsbürger sind und nicht nur Erdenbürger, dann hat das doch Auswirkungen auf unser Erdenleben und nicht nur auf den Himmel. Ich möchte euch einmal ein paar Sätze aus der Bibel zitieren, wo es um dieses Thema geht. Zum Beispiel sagt Jesus zu seinen Jüngern, freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Oder Paulus schreibt den Philippern, Wir aber sind Bürger im Himmel und die Leute sind ja nicht tot, die leben. Wir sind jetzt Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, unseren Herrn Jesus Christus. Und an einer anderen Stelle im Philipperbrief, unsere Heimat ist im Himmel. Nicht nur hier, vielmehr noch im Himmel. Wenn du also ein Christ bist, dann darfst du das wirklich für dich nehmen. Ich bin jetzt schon ein Bürger im Himmel. Ich muss nicht ein Leben lang darauf warten, bis das vielleicht irgendeinmal dann so sein wird. Es ist jetzt schon so. Du bist jetzt schon Bürger im Himmel. Und daher glaube ich, es wäre ganz gut, wenn dein Leben auch ein paar himmlische Züge hätte, hier auf der Erde. Wenn du schon etwas verwirklichen würdest von dem, was dann einmal vollkommen sein wird. Es hat aber längstens angefangen. Also, wie wird es denn nun sein im Himmel, wenn wir da nicht nur Harfe spielen oder Trompete, E-Gitarre oder Schlagzeug? Was machen wir dann sonst noch? Und anders gefragt, können wir denn uns irgendwie auf diesen Himmel vorbereiten? Können wir das irgendwie trainieren, dieses Leben, das dann noch kommt, wirklich in der Ewigkeit? Ich meine, wir trainieren ja alles, oder? Wir trainieren für die Autoprüfung, für die Abschlussfeier, wir machen sogar Proben für die Hochzeit, für eine große Reise, für die Olympiade. Alles bereiten wir vor, für alles üben und trainieren wir. Auch für den Himmel kannst du trainieren. Nicht, dass du dann vielleicht mal in den Himmel kommst, das passiert, wenn du Jesus annimmst. Aber das, was du hier auf dieser Erde machst und lehrst und begreifst, das kannst du mitnehmen in den Himmel. Das ist nicht einfach etwas, was dann verloren ist. Das hat sogar Auswirkungen im Himmel. Ich möchte euch heute wirklich in den Himmel mitnehmen. Ob der Himmel jetzt oben ist oder unten, das ist völlig egal. Ich vermute sogar, der Himmel ist mitten unter uns, diese unsichtbare Welt Gottes. Wie auch immer, wir können hier Dinge lernen, die wir in der Zukunft auch anwenden können. Es ist so eine Art wie Samenkorn, das durch den Glauben in unser Herz hineingefallen ist, ein Samenkorn aus der Ewigkeit. Jesus hat mal gesagt, oder Paulus schreibt im Kolosserbrief, ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Aber wir teilen sie heute schon, diese Herrlichkeit. Es wird einmal sichtbar werden, aber es ist heute schon so. Und im Korintherbrief lesen wir, dass der Heilige Geist, der uns geschenkt ist, auch schon etwas Himmlisches ist, so wie ein Vorgeschmack. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet oder eben trainiert, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Sieh mal, das ist so ähnlich, wie wenn jemand ein Haus baut. Da macht man ja diesen ersten Spatenstich. Und es könnte ja sein, dass der Architekt dieses Hauses dem künftigen Hausherrn dann den Hausschlüssel übergibt, den er einmal brauchen wird. Dieser Hausschlüssel ist ebenso ein Unterpfand, so eine Leihgabe, etwas, was dann noch kommt. Aber er ist eben nicht nur ein Symbol. Man wird diesen Schlüssel wirklich einmal brauchen. Und so ist es auch mit dem Geist Gottes. Er ist in uns und er ist nicht nur ein Symbol, sondern wir werden wirklich das einmal in Fülle erleben, wozu er uns geschenkt worden ist. Ich möchte euch das noch an einem Bild zeigen. Ich denke, das hilft vielleicht etwas zu verstehen, wie diese Welt, wo wir drin leben, und das Reich Gottes ineinander verwoben sind. Denn das ist ja manchmal nicht so einfach zu verstehen. Die Bibel redet davon, dass Gott, ja, was ist jetzt das falsche Bild? Was machen wir jetzt? Habt ihr vorhin überhaupt etwas gesehen oder war es auch schon das falsche Bild? Das habt ihr gesehen? Das war aber nicht nett. Hättet doch was sagen sollen. Ich versuch's nochmal. Aha. So, jetzt kommt es aber nicht schlecht. He? Aha, also ich zeige es euch jetzt noch einmal, dann habt ihr es nicht verpasst. Ich mache jetzt ganz schnell. Wer kommt in den Himmel? Wir sind Himmelsbürger, nicht nur Erdenbürger. Ja, wir können uns vorbereiten, diese Bibelverse und jetzt eben diese Geschichte. Gott sprach am Anfang, es soll ein Himmel werden, eine Erde werden, Menschen werden, Tiere werden. Und am Anfang waren die Menschen bei Gott, hier als Dreieck einfach mal dargestellt. Am Anfang waren sie ganz nahe bei ihm. Und dann haben die Menschen eine ganz dumme Entscheidung getroffen und das hat sie wegkatapultiert aus der unmittelbaren Nähe von Gott hinein in unsere Welt. Da ist etwas entstanden, was eigentlich gar nicht hätte entstehen dürfen und sollen, nämlich unsere irdische Welt, nicht die Natur, das schon, aber dass wir in einem neuen Reich leben, das ist eigentlich ein Fehler, das war gar nicht geplant. Und jetzt leben wir also hier in diesem Umfeld, in diesem Reich hier, die Bibel redet da sogar vom Reich der Finsternis letztlich, und Gott hat das Herz gebrochen, dass seine Menschen nicht mehr da leben, wo sie eigentlich hingehörten. Und deshalb hat er eben eine geniale Idee gehabt und hat gesagt, wenn die Menschen jetzt getrennt sind von mir, dann will ich zu ihnen gehen. Und das ist in der Person von Jesus Christus geschehen. Da ist Gott mitten in diese Welt hineingekommen. Und jetzt kommt das Spannende. Und von da an hat dieses Reich Gottes zu existieren begonnen. Es ist so wie ein Keil, der in unsere Welt hineinragt. Und jeder Mensch, der sein Leben Jesus anvertraut, der kommt in diese Realität Gottes hinein, in diese Welt Gottes hinein. Er lebt also, wie ihr hier seht, nach wie vor natürlich in dieser Welt, aber er ist gleichzeitig auch Bürger dieses Reiches Gottes. Und was ganz interessant ist, diese Welt wird einmal untergehen. Diese Existenz, diese Art, wie wir heute leben, vor allem mit all dem Schrecklichen, was auf dieser Welt geschieht, das wird einmal ein Ende haben. Aber das Reich Gottes wird unendlich weitergehen. Und wenn du Christ bist, dann bist du schon längstens in diesem Reich. Du gehörst schon dazu. Wenn du stirbst, wird gar nicht so viel geschehen. Außer, dass du dann siehst, was du dein ganzes Leben lang geglaubt hast. Und der Clou ist noch, also Clou ist gar nicht das richtige Wort, das Herrliche ist sogar, dass Kostproben aus dieser herrlichen Welt Gottes schon hineinschwappen in unsere Welt. Dass wir den Trost Gottes erleben können. Ich habe kürzlich mit einer Frau gelebt, die ein wirklich furchtbar schweres Leben hat. Und sie hat mir gesagt, weißt du, ich würde das nicht aushalten, wenn nicht Jesus mir Kraft geben würde. Da ist etwas aus dieser Welt Gottes hineingekommen in ihr Leben. Wir erleben, dass Gott unsere Gebete erhört. Wir erleben, dass Menschen berührt werden von der Kraft Gottes. Wir erleben, dass da und dort Menschen gesund werden an Geist und Seele und Leib. Das sind Kostproben aus dieser Welt Gottes. Und jetzt wenden wir uns wieder dieser anderen Frage zu. Wenn wir jetzt also in dieser Welt leben, hier noch auf dieser Seite, was können wir denn im Leben tun, das wir auf der anderen Seite brauchen können? Oder anders gesagt, können wir dieses Leben, das dann auf der anderen Seite beginnt, hier schon üben? Natürlich. Ich möchte euch ein paar Aspekte sagen. Wir sind voll drin. Zum Beispiel werden wir Gott loben und das können wir doch hier auch schon. Ich meine, wir haben es schon gemacht. Und wir werden Gott dort loben, vereint mit den Menschen aus allen Nationen. Im Offenbarung 7 heißt es, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aus allen Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmenzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Da wird jetzt von der Ewigkeit gesprochen, was nach dieser Erdenzeit kommt. Aber das erleben wir heute schon. Ihr betet jetzt hier in Frutigen und betet Gott an. Wir haben es heute Morgen in Lies gemacht. Und wir könnten jetzt die ganze Erde umkreisen. In jeder Nation beten Menschen Gott an. Jetzt schon. Es wird gar nicht viel anders sein da drüben. Nur, dass wir dann einander alle sehen. Aber so ein super Meeting könnte man theoretisch heute schon veranstalten. Zweitens, wir werden Gott dienen. Davon ist auch in der Offenbarung die Rede, wo es heißt, dass all diese Menschen vor dem Thron Gottes stehen und Gott dienen. Ja, bitte, das kannst doch du heute schon üben. Das fängt doch nicht erst in Zukunft an. Du dienst doch Gott jetzt schon. Du wirst es dort einfach noch in viel vollkommenerem Maß machen, aber es ist hier schon möglich. Martin Luther hat mal den schönen Satz gesagt. Was du in deinem Haus oder auch in deinem Beruf tust, ist genauso viel wert, als ob du es oben im Himmel tust für unseren Herrgott. Ich finde, da bekommt auch unser Berufsleben eine ganz neue Würde. Du krüppelst nicht einfach. Du arbeitest nicht nur darum, dass du Geld verdienst oder dass du möglichst viel Ferien machen kannst, so sehr ich Ferien auch liebe. Du dienst mit deinem Beruf Gott. Mit jeder Handlung dienst du letztlich Gott. Und ich denke, es ist sehr hilfreich, wenn wir unsere Arbeit so sehen. Sogar wenn du in der Schule bist, dienst du Gott. Und ich finde, wenn du in der Schule bist, ist es auch gut, wenn du diesen Job gut machst. Und sorry, das ist jetzt vielleicht noch eine Abfärbung meiner Lehrerzeit, wenn ich jetzt das sage. Mich schmerzt es immer. Mich schmerzt es immer, wenn Schüler oder Studenten sagen, ja, ich mache so, dass ich gerade knapp durchkomme. Ja, sag mal, lernst du eigentlich für irgendwelche Professoren? Also ehrlich gesagt, ich möchte nicht zu einem Arzt gehen, der so sein Studium absolviert hat. Einfach so knapp durchkommen. Ich habe einen guten Bekannten, der hat eine Frau aus Ecuador und der war mal dort eingeladen an einer Universität, um mit diesen Studenten zu diskutieren. Die haben es wirklich nicht sehr gut dort. Und dann hat er diese Studenten gefragt und ihnen gesagt, was kann ich für euch tun? Oder wir Europäer, wir finden immer, wir können die Welt retten. Also die Amerikaner fanden es noch mehr. Ist ja egal. Auf jeden Fall haben diese Studenten ihm gesagt, weißt du was, du kannst eigentlich nicht viel für uns tun. Wir können hier studieren und wir werden kaum einen angemessenen Job finden. Aber weißt du was? Was du für uns tun kannst, ist, dass du mit deinem Potenzial das Optimum herausholst in deinem Umfeld. Denn du kannst etwas erreichen. Wow, das hat mich sehr beeindruckt. Willst du wirklich so minimalistisch durch dein Leben kommen? So faul? Ehrlich, ist das deine Absicht? Verstehst du, ich sage nicht, alle müssen Top-Noten haben, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber ich denke, du solltest auch in der Schule, auch in der Ausbildung, auch im Beruf das Bestmögliche machen. Also mach damit, was du willst. Ja, jetzt kommt etwas ganz Spannendes. Wir werden mit Christus regieren und sogar richten. Wir werden richten und regieren. In der Bibel ist zum Beispiel davon die Rede im 2. Petrusbrief, dass wir die Engel richten werden. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber wir werden es dann sehen. Und dann gibt es noch eine andere Stelle, wo davon die Rede ist. Und zwar schreibt Paulus eine Sache der Gemeinde in Korinth. Die hatten dort irgendwie 2, 3 Gemeindeglieder, hatten ein riesen Durcheinander miteinander. Und da ging es dann um juristische Themen und dann sind die vor die Stadtverwaltung gegangen, also vor die weltliche Führung und haben diese Sache von diesen Leuten klären lassen. Und dann schreibt Paulus ihnen ganz entsetzt, bei euch bringt ihr es tatsächlich jemand fertig, seinen Streit mit einem anderen Gemeindeglied vor einem weltlichen Gericht auszutragen, statt die Sache von denen entscheiden zu lassen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und jetzt kommt's. Wisst ihr denn nicht, dass die, die zu Gottes Volk gehören, einmal die Welt richten werden? Hast du das schon einmal gelesen? Wisst ihr denn nicht, dass die zu Gottes Volk gehören, einmal die Welt richten werden? Wir denken immer, Gott richtet die Welt. Ja, schon. Aber hier steht, dass wir mit dabei sein werden. Wir werden mitrichten über diese Welt. Die ganze Welt muss im Gericht vor euch erscheinen. Und da gebt ihr solch ein unwürdiges Bild ab und seid nicht einmal imstande, über die kleinsten Kleinigkeiten zu urteilen. Paulus rechnet offenbar damit, dass man dieses Richten hier schon üben kann. Dieses Regieren hier schon üben kann, dass diese Welt Gottes hier schon Einfluss nehmen kann, hier in unser Leben hinein. Also, alles, was du hier tust, wird dort einmal Bedeutung haben. Ein weiterer Aspekt, den ich sehr interessant finde, und das hat auch eben mit der Ewigkeit zu tun, wir haben nicht nur hier einen Körper, sondern wir haben auch dort einen Körper. Und dieser Körper hier ist nicht einfach ein Wegwerfkörper. Wie das dann genau geht mit dieser Verwandlung in diesen sogenannten Auferstehungsleib, das weiß ich nicht. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, unser Körper hier, heute, ist schon jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes und nicht ein Abfallkörper, der einfach mal weggeschmissen wird. Und diesen Körper werden wir in irgendeiner Form auch drüben haben. Weshalb weiß ich das? Weil davon die Rede ist, dass wir uns dort drüben mal kennen werden. Also wenn jeder von uns total anders aussehen würde da drüben, dann würden wir einander ja gar nicht kennen. Es ist zum Beispiel die Rede davon, dass jemand in den Himmel gesehen hat und dann hat er gemerkt, das ist Mose und das ist Elia. Und es ist auch die Rede davon, dass man diesen armen Lazarus im Himmel da erkannt hat als Lazarus, obwohl er nicht mehr gelebt hat. Und es kommt auch zur Sprache, dass dieser Auferstehungsleib etwas Reales hat in dem Sinn, dass man sogar essen kann. Denn Jesus hat nach seiner Auferstehung mit den Jüngern gegessen. Und er hat auch gesagt, dass er nicht mehr vom Weinstock trinken werde, bis er es dann im Himmel tun werde. Also wird es im Himmel Wein geben oder mindestens Traubensaft. Ja, also bitteschön, wenn wir mit unserem neuen Auferstehungsleib im Himmel zumindest Traubensaft trinken werden oder sicher eigentlich auch Wein, dann wird dort auch Wein produziert. Hast du dir das schon mal überlegt? Dann werden wir vermutlich auch Esswaren produzieren. Denn wir lesen am Schluss der Bibel, dass es dort an beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden muss. Wir werden ernten, nichts davon faul herumliegen. Wir werden ernten und vielleicht werden wir auch Früchte einmachen und Gemüse. Wir werden sehr real leben da drüben. Und das können wir hier ja auch schon alles machen und üben. Der Unterschied ist gar nicht so gewaltig. Der größte Unterschied ist, dass dort die Sünde nicht mehr herrschen wird und die Krankheit und der Tod. Aber in der Funktionalität, was wir hier tun und dort tun, gibt es unglaublich viele Parallelen und ich habe sicher nicht alle herausgefunden. Wir werden dort auch arbeiten, da bin ich fest überzeugt. Arbeit ist nicht eine Folge des Sündenfalls. Arbeit hat es schon vor dem Sündenfall gegeben. Schon dort sollte Adam den Garten bebauen und bewahren und das hat er nicht aus der Hängematte heraus gemacht. Arbeit ist etwas Wunderbares. Hier in der Erde, auf dieser Erde, ist sie manchmal mühsam, ja, stimmt, mit Schweiß, ja, stimmt, mit Ärger, ja, mit Dingen, die nicht funktionieren, mühsam, stimmt. Aber selbst hier ist Arbeit auch etwas Würdevolles, weil wir es für Gott tun dürfen. Und dort werden wir auch uns einbringen können. Ich glaube sogar, dass wir unsere irdischen Talente, die wir uns hier aneignen, dort auch einsetzen werden können. Wir werden unsere Arme nicht nur dazu brauchen, um mit dem Palmenzweig zu wedeln. Das auch, aber das ist sicher nicht die einzige Funktion. Ich glaube, es ist einfach falsch, wenn du denkst, alles, was ich hier auf dieser Erde mache, ist dann nach dem Tod verschwindet im Grab und dann kommt etwas total anderes. Das wird nicht so sein. Du wirst ganz viel mitnehmen und was du hier trainiert hast, wirst du dort anwenden können. Es bleibt dabei. Alles, was du hier tust, auf dieser Erde, was du hier lernst, das wird dort Auswirkungen haben. Und noch ein Satz zu unserem Körper. Jesus hat ja gesagt, dass wir nach der Auferstehung sein werden wie die Engel. Und aus dem schließen wir häufig, ich habe das auch lange gemacht, dass es dort im Himmel nicht Mann und Frau geben wird. Das stimmt nicht. Noch einmal. Als Jesus auf dem Berg der Verklärung war, hat er Mose gesehen als Mann und Elia als Mann und Lazarus als Mann. Frauen gibt es leider nicht in diesem Zusammenhang, aber wenn es Männer gibt, gibt es auch Frauen. Nichts da mit Gender-Fantasien. Vergiss das. Es wird im Himmel Männer und Frauen geben. Und vielleicht, das ist jetzt vielleicht das Schwierigste, um das zu verstehen, ich zeige es euch. Ich glaube, Gott wird sogar im Himmel noch an uns weiterarbeiten. Wir denken ja häufig, wenn wir sterben, dann ist bums mit einer Sekunde alles perfekt. Und dann haben wir nichts mehr zu tun, auch nicht mehr an unserer Art, an unserem Denken, an unserem Charakter. Ich glaube, ein Stück dieser Veränderungsarbeit geht auch in der Ewigkeit weiter. So wie wir es hier ja auch leben. Es ist zwar nicht so, dass das von unserem Heil abhängig ist, was wir in diesem Leben hier schon an Veränderung erlebt haben. Unser Heil liegt bei Christus. Aber ich bin überzeugt, dass Dinge, die wir in diesem Leben gelernt haben, die nehmen wir rüber und die werden dort auch weiterentwickelt. Ich lese euch einen Vers dazu. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also, zumindest für all diese Menschen, die sterben vor der Wiederkunft von Jesus, gibt es offenbar Dinge, die noch zum Abschluss gebracht werden müssen. Die sind ja jetzt längstens tot, alle die Leute, die vor uns als Christen gelebt haben. Offenbar ist es so, dass Jesus an denen irgend in einer Form weiterarbeitet. Die sind nicht einfach perfekt und unbeweglich und irgendwie tiefgefroren. Ich möchte einen letzten Gedanken anführen. Für alle Tierliebhaber unter euch. Die Frage, die immer mal wieder auftaucht, gibt es im Jenseits auch Tiere? Ja, also mal grundsätzlich, falls es Tiere geben sollte, werden wir mit diesen Tieren irgendetwas anfangen. Also vermutlich werden wir da und dort für sie sorgen, sie pflegen und füttern. Sie werden uns erfreuen, wir werden mit den Delfinen schwimmen. Und es wird unser Leben einfach bereichern, falls es Tiere gibt. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Soweit ich es weiß, steht in der Bibel nirgends explizit, es wird im Himmel Tiere geben. Jetzt könnte man die Frage mit dem abhaken. Ich mache es jetzt mal nicht. Es gibt nämlich sogenannte Indizien, die durchaus darauf hinweisen, dass es im Himmel Tiere geben wird. Zum einen, ich finde, Gott hat sich eine unglaubliche Mühe gegeben, Tiere zu schaffen. In ihrer Vielfalt und auch in ihrem Humor. Ich möchte euch nur ein paar kleine Bilder dazu zeigen. Ihr müsst mal auf diesen Zeitgenossen hier schauen. Sehr originell, der schwimmt gegen den Strom. Also, erster Gedanke. Ich sage mir, wenn Gott Tiere in dieser Schönheit, in dieser Vielfalt erschaffen hat, dann hat Gott selber Freude an Tieren. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sich Gott die ganze Ewigkeit ohne Tiere vorstellen kann, wenn er so Freude hat an diesen Tieren. Also, das ist vielleicht noch ein schwacher Beweis. Aber immerhin, Gott wollte, dass die Tiere auch durch die größte Katastrophe geführt werden, die es bis jetzt auf dieser Erde je gab. Und das war die Sintflut. Da ist ja gerade das Allerspannendste, dass er von jedem Tier mindestens ein Paar, von einigen sogar mehrere Paare, hat retten lassen. Wenn Gott die Tiere egal wären, dann hätte er sie nicht geschaffen und dann hätte er sie nicht gerettet. Zweitens. Die Bibel sagt uns offensichtlich, dass es in der Ewigkeit Pflanzen geben wird. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, mindestens einen Weinstock. Ich vermute auch Baumnüsse und Bananen und Beeren und vieles andere. Jetzt ist aber interessant, dass in der Schöpfungsordnung die Tiere höher eingestuft werden als die Pflanzen. Es gibt ja so wie eine Reihenfolge von all dem, was geschaffen worden ist, am Schluss dann der Mensch. Aber die Tiere wurden gerade knapp vor dem Menschen geschaffen. Lange nach den Pflanzen. Also wenn es im Himmel Pflanzen gibt, die nicht die große Bedeutung haben, weshalb sollte es dann nicht auch Tiere geben? Drittens, was spricht dafür, dass es im Himmel Tiere gibt? Im Jesaja Buch heißt es, dass mal in der zukünftigen Welt paradiesische Zustände herrschen werden unter den Tieren. Jesaja 65, 25. Der Wolf und das Lamm werden zusammen weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, Schlangen werden sich vom Staub ernähren, auf meinem heiligen Berg wird es nichts Böses und nichts Unheiliges mehr geben, spricht der Herr. Also, da ist offenbar von einer zukünftigen Welt die Rede und es ist die Rede, dass diese Tiere sehr friedlich miteinander umgehen und dass es eben Tiere gibt. Ich weiß, jetzt wird in unseren Kreisen das häufig so erwähnt, dass man sagt, ja, das ist jetzt so im tausendjährigen Reich. Das ist offenbar etwas, das noch vor dem Himmel kommt, vor dieser endgültigen Ewigkeit. Also erstens, in diesem Zusammenhang von Jesaja 65 ist überhaupt keine Rede vom tausendjährigen Reich. Denn dieser Begriff kommt nur ein einziges Mal vor in der Offenbarung. Ob das mit dem überhaupt zu tun hat, also da bin ich mir gar nicht so sicher. Und selbst wenn es sich auf das tausendjährige Reich beziehen würde, erklärt mir mal, weshalb Gott in diesem tausendjährigen Reich Tiere hat, die friedlich miteinander umgehen. Und wenn dann die Vollendung kommt, dann eliminiert er all diese Tiere. Also ehrlich, macht das Sinn? Also für meinen kleinen menschlichen Verstand nicht. Und jetzt gibt es noch einen vierten Grund. Paulus schreibt nämlich, dass die ganze Schöpfung sich nach der Erlösung sehnt. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Also er sagt, die Natur seufzt, oh ja, das wissen wir zu gut. Die Tiere seufzen, ich hatte kürzlich, also ich muss das euch schnell erzählen, es gibt wirklich arme Schweine. Es gibt arme Schweine. Ich habe kürzlich eine Wanderung gemacht im Jura und da wunderschöne Gegend, unglaublich viel Platz um diesen Bauernhof herum und da hat es arme Schweine gehabt. Die haben nämlich nur in einem ausbetonierten kleinen Raum gelebt, vielleicht so 4 Quadratmeter groß, riesen Mauern ringsherum. Und da haben diese Schweine auf Beton haben die sich bewegt. Also wenn jetzt Bauern unter uns sind, sorry, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich fand, die haben wirklich Pech gehabt. Ich möchte nicht so ein Schwein sein. Vor allem hat es mich wirklich berührt, weil es hatte so viel Platz ringsherum. Also bitte, ich bin kein Bauer, ich muss die Schweine ja auch nicht füttern und nicht putzen und so. Aber es hat mir einfach wehgetan. Ich glaube, die Tiere seufzen. Und jetzt sagt Paulus, das sind wie Geburtswehen, diese Schmerzen der Natur. Ja, Moment mal, wenn es Geburtswehen sind, dann wird es doch irgendwo mal auch eine Geburt geben. Wenn die Schöpfung sich sehnt nach der Erlösung, wird es doch auch einmal eine Erlösung geben. Meinst du im Ernst, die Erlösung der Tiere besteht darin, dass sie nicht mehr existieren? Also gut, wir wollen da nicht streiten darüber, aber für mich ist es klar, im Himmel gibt es Tiere und ich freue mich schon riesig darauf, was man mit diesen Tieren alles anfangen kann. Zum Schluss noch einmal. Alles, was du hier tust auf dieser Erde, hat Verbindung mit dem Himmel, mit der Ewigkeit und es hat sogar Bedeutung. Es hat Auswirkungen. So wie du dein Leben gestaltest, wird Auswirkungen haben, auch auf die Ewigkeit. Es wird dich verändern, auch dort. Dein Kampf gegen die Sünde, gegen einen unreifen Charakter, deine Liebe zu Jesus, das Ringen um gute Arbeit, deine Liebe, deine Hingabe, deine Opferbereitschaft. Es wird Auswirkungen haben. Dein Engagement für die Bewahrung und Rettung der Schöpfung und für Gerechtigkeit auf dieser Erde wird dort nicht einfach verloren sein. Deine Hingabe an deine Familie, alles das wird auch dort irgendwie hineindringen, weil es dich hier schon prägt und verändert. Du wirst es mitnehmen dürfen als Startkapital für diese fantastische Welt, die jetzt schon begonnen hat, auf die ich mich unglaublich freue. Denn es wird das Spannendste sein, was man sich überhaupt vorstellen kann. Wir haben auf dieser Erde nicht etwas Kleines, mit dem man es vergleichen könnte. Es wird dort fantastisch sein. Bist du dabei? Wende dich dem zu, der gekommen ist vom Himmel und wieder zurückgegangen ist in den Himmel. Er ist wie ein Kanal, auf dem du hineingehen kannst in diese neue Welt. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir von Herzen, dass du uns den Weg befreit hast, gebahnt hast in diese Herrlichkeit hinein, in dein Reich hinein. Und ich danke dir vor allem, dass das nicht etwas ist, was erst nach unserer Beerdigung geschieht, sondern dass das hier und jetzt schon beginnen kann. Und dass wir jetzt schon hier Auswirkungen und Kostproben erfahren dürfen aus dieser wunderbaren Welt. Und wir danken dir für das, was du uns bereitet hast, wo wir nur staunen werden, was alles auf uns zukommt. Wir ehren und preisen dich. Amen.